Hab's ein bisschen gehadert, ob ich hier heute predigen kann. Zum einen wollte ich mich besser vorbereiten, aber die Gesundheit war nicht so da, wie ich wollte, die Tage. Genau, und ich habe mich irgendwann an einem Abend, an dem ich fertig die Predigt machen wollte, dann mit Kopfschmerzen hingelegt und gedacht, nee, bei aller Liebe Jesus, aber das funktioniert nicht. Genau. Aber jetzt stehe ich trotzdem hier und ich möchte einfach euch mitnehmen auf eine Reise in einen Bibeltext hinein und ich glaube, dass Gott zu uns sprechen möchte. Ich habe diese Predigt schon vor längerer Zeit vorbereitet und habe aber diese Woche so einige Gedanken gehabt, die ich hier mit einbaue. Genau, wir lesen gemeinsam in der Bibel und zwar Matthäus 25, Vers 1 bis 13, wenn ihr dabei seid. Genau. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Ich lese aus der Zürcher Bibelübersetzung. Ihr dürft gerne in eurer Bibel nachlesen oder einfach zuhören. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, also ein Beispiel, eine beispielhafte Erzählung. Und ja, wir sehen gleich, worum es geht. Vers 1. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen aber waren töricht, also bedeutet dumm, und 5 von ihnen waren klug. Die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, aber kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen außer ihren Lampen auch Öl in ihren Gefäßen mit. Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei. Der Bräutigam ist da, geht hinaus, ihn zu empfangen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, es würde niemals für uns und euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft selber Öl. Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Klammer, wenn Jesus wiederkommt. So ist es wohl gemeint. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass du ja uns was Gutes sagen möchtest, dass wir trotz all den Warnungen in der Bibel auch keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft haben und dass wir uns freuen dürfen auf den Tag, an dem du wiederkommst, Herr. Und ich will dich bitten, dass ich uns ja durch diesen Text so führen darf, Herr, dass deine Gedanken heute in uns ganz groß werden, Herr. Will ich bitten, dass du uns begegnest, dass wir deine Stimme hören, Herr, und dass wir uns von dir neu verändern lassen, Herr, hin zu dir hin. Amen. Ja, wie ich finde, also mir persönlich ist die Geschichte jetzt nicht so nah, dass ich denke, wow, diese Situation, die habe ich auch schon mal erlebt, ja. Also ich kenne keine Hochzeit, in der das so abläuft, dass irgendwelche Jungfrauen da sind, die Öl brauchen. Aber die Leute damals waren offensichtlich mit der Geschichte irgendwie wahrscheinlich besser vertraut und sie konnten viel damit anfangen, dass da diese Jungfrauen waren, die zur Hochzeit geladen waren. Alle waren sie geladen und alle wollten sie im Prinzip auch hingehen, haben sich auch vorbereitet und hatten da so Lampen dabei. Die waren dann auch schön geschmückt, so ähnlich wie für Weihnachten, aber halt für die Hochzeit, ja, für die Hochzeit von diesem Bräutigam. Und alle waren im Prinzip voller guter Erwartungen, haben gut gestartet, aber nur die einen sind angekommen und die anderen sind nicht angekommen. Und das, obwohl alle eingeschlafen sind, ja. Und Jesus vergleicht immer wieder mal sein Kommen mit so einer Hochzeit, Ja, wir sind die Hochzeitsgäste, wir sind die Geladenen und wir dürfen uns vorbereiten auf sein Kommen. Und Martin Werner hat es vorher schon gesagt, Advent ist ja Ankunft. Es geht nicht nur um die Ankunft von Jesus als kleines Baby, sondern alle Jahre wieder denken wir nicht ans Christkind, sondern an den Christus, der wiederkommen wird und der uns persönlich irgendwann begegnen möchte. Und so vergleicht Jesus sein Kommen mit dieser Situation und mit diesen Frauen. Und was ich zunächst mal spannend finde, ist erstmal die Gemeinsamkeiten. Alle von diesen Frauen haben es richtig machen wollen. Alle von diesen Frauen haben auch, ja, zumindest mal sich ein bisschen vorbereitet und sie haben trotzdem auch alle versagt. Ja. Also alle sind eingeschlafen, obwohl diese Hochzeit, diese wichtige Hochzeit ansteht. Und alle haben irgendwie mal eine Zeit gehabt, wo sie nicht bereit waren für das Kommen vom Bräutigam. Und übertragen auf uns, es gibt ganz viele, die geladen sind zu dem Fest mit Jesus. Aber ganz, ganz viele von uns sind auf diesem Weg immer wieder mal schläfrig. Und schlafen vielleicht auch mal ein und sind nicht bereit für den Moment, an dem Jesus kommt. Und es gibt eine Situation in meinem Leben, die hat mich ganz stark an diese Geschichte erinnert. Das war schon ein bisschen länger her, in der 10. Klasse Abschlussfahrt in Berlin. Wir waren da am Sony Center und es war eine Filmvorstellung, Filmpremiere. Und es waren ganz viele Stars in diesem Kino drin, ja. Und dann haben wir halt, also wir wussten das irgendwie nur aus Erzählungen, wir haben auch nur diesen roten Teppich gesehen, der ganz schön lang war, wir waren da am Abend und dann standen da echt richtig viele Menschen, alle vor dieser Absperrung und hatten ihre Kameras bereit, ja, da hatte noch nicht jeder so ein Smartphone, aber trotzdem auch das, die waren alle schon bereit und haben gewartet auf diese Gäste. Auf diese, ja, Filmgäste, auf diese Stars, die den Film angeschaut haben. Und man hat gesagt eben, also irgendwie Fluch der Karibik-Film, vielleicht sind auch welche von den Schauspielern selber mit drin, die sich ihren Film anschauen. Also, es war total spannend und wir haben uns natürlich dazugestellt und wir wollten auch warten. Und wir haben uns hingestellt und es war, ich weiß nicht, 8 Uhr oder so abends. Und irgendwann mal hat dann so der Erste gefragt, ja, also wie lange dauert es jetzt denn eigentlich, bis die kommen? Und dann hieß es so, ja, also so richtig weiß man es nicht. Der Film hat jetzt wahrscheinlich vor einer Stunde begonnen, geht vielleicht auch noch eine Stunde. Ja, und dann haben die da drin auch noch so ein Buffet, also dann werden sie vielleicht sich da drin auch noch unterhalten. Also vielleicht wird es auch bis Mitternacht dauern, bis die kommen. Und also so, als ich das gehört habe, war es für mich vorbei. Ja, ich habe mir gedacht, also ich warte hier keine 3 Stunden, ja, um irgendwelche Menschen zu sehen, die ich nicht mal kenne, ja. Aber offensichtlich gab es da welche, die haben gedacht, also ich warte ganz sicher bis zum bitteren Ende. Da hatten Leute ihr Gepäck dabei und Zeug und Sachen und haben sich dahingestellt und haben gewusst, sie werden warten und sei es, dass es bis um 1 Uhr nachts dauert, sie werden da stehen und wenn die Leute da diesen roten Teppich betreten, dann werden sie da sein. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die wünscht sich Gott, die wünscht sich Jesus von uns auch. Wenn wir an ihn denken, dass wir sagen, ich werde bereit sein, ja, dass wir uns darauf vorbereiten und es richtig machen. Und es gibt so ein paar Frauen hier, die machen es richtig, 5 Frauen, die machen es richtig. Sie bereiten sich so vor, dass es auch noch länger dauern kann und sie nehmen genug Öl mit. Und die anderen machen es nicht richtig und sie nehmen sich nicht viel Öl mit. So, jetzt gibt's welche, die sagen, okay, dieses Öl muss irgendwie erklärt werden. Was bedeutet das? Was haben die falsch gemacht? Ja, was haben die falsch gemacht, diese Frauen, die zu wenig Öl da hatten? Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu beschreiben. Hatten sie zu wenig Glaube, zu wenig Heiligen Geist, zu wenig Liebe, zu wenig Bibelwissen, zu wenig Gebet? Irgendwas hat doch nicht gestimmt bei denen. Ja. So kann man sein eigenes Leben gucken und denken, habe ich genug gemacht? Tue ich genug für Gott? Bin ich noch irgendwie genug dabei? Reicht meine Bibellese aus oder muss da vielleicht noch ein Kapitel mehr drauf? Habe ich genug dabei? Und wisst ihr, ich glaube, dass es Jesus nicht darum geht, uns hier eine Pflicht aufzuerlegen, die uns ja einfach nur in einen neuen religiösen Trott hineinbringen soll. Ja, Jesus erzählt diese Geschichte und ich glaube, er will eben auf eine bestimmte Sache raus, nämlich unsere Einstellung, unsere Haltung, mit der wir leben. Das ist mein erstes Thema von dieser Predigt oder der erste Gedanke auch. Was ist meine Lebenseinstellung? Was ist die Einstellung, mit der ich lebe? Stimmt diese Einstellung? Ist die gut so? Ja. Und also es wird dann wichtig für alle möglichen Themen. Ja. Letzte Woche hatte ich eine Finanzberatung bei uns und es wurden so ganz verschiedene Themen haben wir angesprochen. Und ich habe am Ende gedacht, so gut, ich kann mich jetzt bestmöglich vorbereiten auf mein Alter. Ich kann mich bestmöglich vorbereiten auf alle Eventualitäten. Aber ich weiß nicht, ob ich gleichzeitig ein großzügiges Herz haben werde. Und worauf kommt's an? Und ich habe so gemerkt, ich muss mich ein bisschen entscheiden. Ja, ich muss mich entscheiden, wofür ich lebe und was wirklich die obere Priorität hat. Und ich glaube, wir entscheiden uns ja jeden Tag für irgendwelche Dinge, aber da steckt immer auch ein bisschen unsere Einstellung drin. Und ich merke, manchmal stimmt meine Einstellung und manchmal ist aber meine Einstellung auch, passt schon. Gott passt schon. Ja. Und ich glaube, jeder von uns kann was damit anfangen, wenn wir zur Hochzeit fahren würden von unserem besten Freund. Das ist vielleicht schon für manche von euch hinüber, weil bester Freund heiratet nicht mehr oder beste Freundin. Aber irgendjemand Bekanntes, wo ihr sagt, okay, die Person, wenn die heiratet, da komme ich vorbei. So, ich glaube, dann würden wir eine Sache machen. Wir würden gucken, dass wir vorbereitet sind für diesen Weg. Und wir würden zur Tankstelle fahren, wenn unser Tank leer ist. So, und wenn es 50 Kilometer sind, dann werden wir nicht so tanken, dass wir gerade so 50 Kilometer schaffen, oder? Also mein Schwager erwartet ein Baby und, keine Ahnung, vielleicht ist es auch heute schon da, aber er hat gestern gesagt, ich muss unbedingt noch tanken gehen. Ja, ich gesagt habe, okay, ist heute so billig und er so, nee, weil, also wenn es losgeht, dann muss ich ja bereit sein. Und wisst ihr, er wird nicht das Nötigste reintanken, sondern er wird ganz bestimmt den Tank so voll machen, dass er auf jeden Fall ganz weit kommt. Und ich glaube, die Frage ist, was ist unsere Haltung? Was ist unsere Einstellung? Stimmt unsere Haltung? Oder sagen wir, ja, für Gott, da reicht so das Zweitbeste. Für Gott, da reicht das Nötigste. Ja, wenn es für die Gemeinde ist, okay, dann... Ja, dann muss es nicht so besonders gut sein. Dann kann man es auch irgendwie ein bisschen einfacher halten. Ich weiß nicht, ob das immer so die gute Einstellung ist. Und ich weiß, dass ich mich da an der Stelle auch manchmal korrigieren muss, weil es gibt Dinge, die sind uns wichtig, ja, und dann verbringen wir Stunden damit, die gut zu entscheiden und was Perfektes rauszusuchen. Eine Frau und ich haben uns stundenlang Gedanken gemacht, was für einen neuen Kleiderschrank wir haben werden. Ja, man macht sich Stunden Gedanken und man sucht sich das so Bestmögliche aus irgendwie. Aber wie viel Herzblut steckt drin von uns in Gottes Sache? Jesus sagt, man trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und danach kümmert euch mal, oder dann wisst ihr, ich kümmere mich um eure Sachen, ich werde mich um eure Sache kümmern. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du deine Einstellung hinterfragst und dass du überlegst, stimmt meine Einstellung? Ist es wirklich so, dass ich einen König, einen Retter erwarte? Oder erwarte ich in Wirklichkeit meine nächste Beförderung, meinen nächsten großen Sprung oder meinen nächsten freien Abend für mich alleine? Was ist mir wirklich wichtig und worauf kommt's an? Und das andere ist, wie gehe ich auch um mit all den Sachen, die mich von Gott wegbringen? Es gibt zwei Männer in der Bibel, ziemlich am Anfang der Bibel. 1. Mose, Kapitel 12 ist es, glaube ich, und da sind Abraham und Lot. Und beide leben irgendwie in dieser Beziehung zu Gott, Jahwe. Ja? Sie kennen ihn jetzt nicht so gut, wie wir ihn kannten oder kennen. Sie haben so mehr oder weniger diesen Glauben angefangen und zu leben. Aber dann kommt irgendwann die Situation, die sind ganz viel zusammen und haben so ihre Viehherden und ihre Hirten. Und irgendwann merken die, der Platz reicht uns nicht. Und der Abraham sagt, hey, Lot, du hast den Vortritt, du darfst dir den Platz raussuchen. Und Lot sucht sich einen Platz raus, der schön aussieht, aber der nah ist an einer Stadt der Sünde. Der nah ist an einer Stadt, die wo Menschen Gott gar nicht nachfolgen, wo Menschen Gott gar nicht lieben, sondern das Gegenteil tun, sexuell unmoralisch leben und so weiter. Und Lot macht noch nichts Falsches an der Stelle. Aber Lot nähert sich immer mehr dieser Stadt. Und am Anfang heißt es, dass seine Herden bis an die Stadt gegrenzt haben, bis an der Stadt gegrenzt haben. Und ein paar Kapitel später wird deutlich, dass er nicht nur nah an der Stadt war, sondern dass er schon in der Stadt gelebt hat. Und irgendwann mal ist seine ganze Familie an diese Stadt gehängt. Und als er dann von Gott rausgeführt wird aus dieser Stadt, kann seine Frau diese Stadt nicht mehr loslassen, der Sünde. Warum? Weil sie sich im Prinzip immer schon ein Stück weit darauf ausgerichtet haben, ja, das Maximum mitzunehmen aus dem Leben, alles rauszuholen, für sich alles zu haben. Und Weihnachten ist, finde ich, tatsächlich so eine Zeit, es gibt so dieses Kinderlied, ne, was Wolfgang und Ute uns hier beigebracht haben, Weihnachtszeit, in dieser schönen Weihnachtszeit, da geht es Jesus nur um dich. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so irgendwie in der Stadt draußen singen würden, das wäre die größte Lüge, wenn unsere Gesellschaft da mitsingt, weil, wenn wir ehrlich sind, es geht um alles Mögliche in unserem Leben und wir füllen uns alles Mögliche und Weihnachten ist so überfüllt mit dem Black Friday, von dem wir es vorher hatten und mit allen möglichen Sachen, die uns ablenken von dieser Beziehung. Und ich will dich fragen, was ist deine Einstellung? Was ist deine Einstellung? Ist deine Einstellung, ich will irgendwie alles haben und Gott auch? Oder ist deine Einstellung, ich will Gott haben und alles, was da dazu passt, auch, aber das, was da nicht dazu passt, davon entferne ich mich so weit wie möglich. Und schlussendlich beim Lot, also die Geschichte, könnt ihr gerne mal nachlesen, wie die zu Ende geht, ist ziemlich übel, ja. Und Lot erlebt den Segen eben nicht. Ja. Und die Frage ist, wollen wir den Segen, wollen wir die 100% Segen oder wollen wir, sagen wir, passt schon. Ja. Oh Gott, wenn du so ein bisschen was in meinem Leben tust, das ist gut. Aber im Endeffekt sind wir zufrieden mit ein bisschen, was eines unserer Werte als Gemeinde ist. Wir geben unser Bestes. Und ich will dazu sagen, nimm deinen Glauben so ernst, wie er ist. Dein Glaube sollte kein Zusatzprogramm in deinem Leben sein. Dann kannst du es auch gleich sein lassen. Das zweite Thema oder die zweite Sache, über die ich sprechen möchte aus dieser Geschichte ist, dass der Bräutigam nicht zum erwarteten Zeitpunkt kommt. Der Bräutigam enttäuscht die Erwartungen von all diesen Jungfrauen. Ja, sonst wären sie ja nicht eingeschlafen. Ich gehe mal davon aus, dass die alle wach bleiben wollten am Anfang. Und alle haben sie gedacht, also wir werden schon wach sein. Die einen haben gedacht, mit wenig Öl werden wir wach sein, wir werden dabei sein. Die anderen haben gedacht, mit viel Öl werden wir dabei sein. Ja, und dann dauert's und dann dauert's und es passiert nichts. Und der Bräutigam kommt einfach nicht. Und es passiert überhaupt nichts Besonderes. Und ich glaube, ein großes Thema in unserem Leben ist der Umgang mit der Ernüchterung. Wisst ihr, was ich spannend finde, dass wenn es in der Bibel um Endzeit geht, dann heißt es oft nicht, lest euch alles durch, was es zu dem Thema gibt und seid am allerbesten informiert, sondern ja, seid wachsam. Aber das zweite Thema, was da immer wieder dran kommt, ist, seid nüchtern. Seid nüchtern. Und wisst ihr, ich habe mal zu jemand gesagt, es war so Corona-Zeit und es war alles irgendwie ziemlich, ja, es war für manche Menschen sehr eng, die sich einfach gegen eine Impfung entschieden haben. Das war für viele Menschen eine schwierige Zeit. Und da habe ich mal zu jemand gesagt, hey, schau mal, ich möchte bereit sein für Jesu kommen, wenn es jetzt nur noch ein halbes Jahr dauert, wenn es noch ein Jahr dauert. Aber ich möchte auch bereit sein, wenn es noch 500 Jahre dauert. Versteht ihr? Und also es geht mir nicht darum, dass wir die Einstellung haben, ah ja komm, das dauert noch ewig. Aber dass wir uns schon überlegen, wie kann ich Jesus nachfolgen, auch noch in 30 Jahren? Wie kann ich Jesus nachfolgen, auch noch in 50 Jahren, wenn ich da noch lebe? Ja? Wie kann ich Jesus nachfolgen und dranbleiben, auch wenn er nicht gerade das tut und nicht meine Erwartungen erfüllt? Es gibt einen Mann in der Bibel, der Simeon, der ganz lange gewartet hat, weil Gott ihm gesagt hat, du wirst den versprochenen Retter sehen, du wirst den Retter Israels sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich oft gedacht hat, so hey, cool, ich gehe wieder in den Tempel, mach wieder meinen Dienst. Und wieder hört man die Geschichten, dass die Römer unser Volk ausnehmen. Und wieder hört man die Geschichten, dass irgendwelche Messiasse auftreten, die sich gegen die Römer auflehnen. Und irgendwie wartet er und hofft. Und irgendwie passiert nicht so wirklich das, was er sich wünscht. Und ein Jahr vergeht und zwei Jahre vergehen und drei Jahre vergehen. Und irgendwann ist doch die Frage, Gott, hast du wirklich geredet? Hast du wirklich gesprochen? Hast du wirklich in mein Leben hineingesprochen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal gibt es Dinge, da hat Gott was gesagt oder wir hoffen zumindest, wir denken, wir haben es irgendwie so gehört, dass Gott was versprochen hat. Und dann dauert es ganz lange und es passiert nichts. Es tritt nicht so richtig ein. Oder es passiert nur ein Teil davon. Meine Schwester hat mal was erlebt mit Jesus. Ja, sie folgt ihm gerade nicht nach, soweit ich weiß. Aber sie hat was erlebt mit Jesus, aber sie hat nur die halbe Heilung erlebt. Ja, und der Prophet hatte zwei Dinge angesprochen, der in ihr Leben reingesprochen hat. Und das eine ist passiert und das andere ist nicht passiert. Und ich war voll begeistert, weil ich gedacht habe, hey, guck mal, es ist was passiert in deinem Leben. Und sie war so enttäuscht, weil sie hat gedacht, hey, irgendwie ist nur die Hälfte passiert, ja. Und ich glaube, wir werden immer wieder Dinge erleben, wo wir sagen, ja, jetzt habe ich doch dich erwartet, Gott. Jetzt wollte ich es doch richtig machen. Jetzt war ich doch mit dir unterwegs, ja. Und dann bleibt das Wunder aus, bleibt das Besondere, der besondere Moment aus. Vor ein paar Wochen habe ich mal Jesus gefragt, gibt's jemand, der hier in der Stadt von dir hören soll? Und ich hatte dann so das Bild von einer blau-grünen Mütze und ich habe gedacht, also hier hat eh niemand eine blau-grüne Mütze auf. Ja, und tatsächlich, ich habe so erwartet, dass ich noch jemanden treffe mit einer blau-grünen Mütze. Ich habe niemanden getroffen, auch am Tag danach nicht und auch die Woche drauf nicht. Gut, vielleicht war es auch einfach keine Prophetie von Gott, ne? Kann auch sein. Und vielleicht haben wir Dinge erlebt, wo wir der Meinung sind, das muss Gott doch umsetzen, da muss er doch was tun. Oder er hat es mir doch versprochen. Er hat mir doch versprochen, dass noch dies oder jenes passiert, dass die Heilung passiert, dass die Veränderung passiert, dass ich hier was erleben werde mit ihm, dass ich in meine Berufung hineinkomme, dass mich vielleicht jemand anspricht. Und all das ist nicht passiert. Und wie gehe ich damit um, wenn Gottes großes Wirken ausbleibt? Und ganz, ganz viele in dem Beispiel, sogar alle diese Frauen, sie schlafen ein. Sie sind vielleicht müde von ihrem Glauben, von ihrem Hoffen, von ihrer Erwartung. Und sie geben die Hoffnung auf. Zumindest für diesen Moment. Und ich weiß nicht, was deine Hoffnung ist. Ich weiß nicht, was du dir wünschst von Gott, wo du vielleicht Erwartungen hast, wo du vielleicht was reinlegst. Und ich will dir sagen, sei wachsam, sei nüchtern. Vielleicht macht's Gott anders, als du es dir vorstellst. Sei bereit, dass Gott es anders macht. Aber vergess nicht, dass er Großes versprochen hat und er wird seine Versprechen halten. Und Gott wird seine Versprechen halten. Und ich bin davon überzeugt, hey, dieser Simeon durfte es erleben. Warum? Weil er hat den Heiligen Geist in sich behalten. Er ist dran geblieben und er hat sich nicht von all diesen Nachrichten von seinen, ja, von dem, was er eben gehört hat über die Pharisäer und über das Volk und wie schlecht es gerade steht und was gerade alles passiert. Und welche Messias alle da sein sollen. Er hat sich von all dem nicht beeindrucken lassen. Er hat das alles vielleicht gehört. Vielleicht hat das auch irgendwo sich notiert. Aber er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und erst als ihm Gott die Augen öffnet und er Jesus sieht, ist er bereit, diesen Moment zu feiern. Und er freut sich, endlich habe ich Gott erlebt. Und er erlebt ihn anders, als er sich's vielleicht vorgestellt hat, ja. Und wir werden es vielleicht auch haben in unserem Leben, dass wir Gott anders erleben, als wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht hast du eine bestimmte Erwartung, dass Gott was Bestimmtes tut. Und ich will dir sagen, ja, lass ihn das so tun auf seine Weise, wie er das tun möchte. Er wird die richtige Art und Weise dafür finden. Und genau zu diesem Thema gibt es noch eine Geschichte im Alten Testament, die mich sehr, sehr bewegt hat, auch diese Woche noch beschäftigt hat, auch belegt darüber zu predigen. Es gibt eine Frau, die ganz lange keine Kinder hatte. Und irgendwann spricht der Prophet Elisa in ihr Leben hinein und sagt, hey, du wirst ein Kind bekommen in einem Jahr. Und sie kann es gar nicht fassen. Und sie bekommt dieses Kind. Und das Kind wird groß, wir wissen nicht genau wie alt, aber 8, 9, 10 Jahre alt vielleicht. Und an einem heißen Tag, da stirbt dieses Kind. Und diese Frau ist so fertig natürlich, das kann man sich vorstellen, ja, total entsetzt, alle Hoffnungen enttäuscht. Was hat Gott jetzt da gemacht? Man kann es nicht verstehen. Und diese Frau, sie ist so frustriert über diese Situation, aber sie weiß, hey, wenn Gott was versprochen hat, dann wird er auch was tun. Auch jetzt in der Situation wird er mich nicht alleine lassen. Und dann will sie zum Propheten Elisa gehen und Elisa lässt es mehr oder weniger über seinen Diener laufen, der Gehasi, der sich darum kümmern darf. Aber auch nachdem der Gehasi diese Frau getroffen hat, passiert kein Wunder. Und die Frau, die gibt nicht auf. Sie sagt sich, hey, nee, das reicht mir nicht, dass ich jetzt irgendwie hier abgespeist werde und dass hier ein Mann kommt, der mir was versprechen kann, aber der mir letztendlich doch nicht mein Kind zurückgibt. Und sie geht zu Elisa hin. Und sie fleht ihn an und sie beugt sich vor ihn hin und sagt, hey, kümmer du dich drum, mach was. Und ich finde es so spannend, weil diese Frau hätte vorher schon aufgeben können. Sie hätte vorher schon sagen können, also es hat sich nicht gelohnt. Ja, Gehasi war da, ich habe es versucht, wir haben drüber geredet, mir wurde was versprochen, es ist nicht passiert. Also, dann war es das. Und so gibt es Situationen, wo Gott was getan hat, aber er ist noch nicht fertig. Und ich will dir sagen, vielleicht ist Gott einfach auch in deinem Leben gerade noch nicht fertig. Vielleicht hat er erst nur angefangen zu wirken. Vielleicht passiert die Heilung im Prozess, so wie das Jesus auch einmal gemacht hat, wo er einen Mann geheilt hat. Aber erst sagt er, ich sehe die Leute irgendwie noch wie Bäume, also war ein Blinder. Und dann kann er ein bisschen sehen, aber er sieht nicht richtig. Ja. Und dann heilt Jesus ihn in einem zweiten Schritt. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass Gott es prozessweise macht, dass er nicht sofort alles tut, sondern wie bei meiner Schwester, erst Teil 1 macht und irgendwann Teil 2 kommt. Und das Dritte, was mich an dieser Geschichte bewegt, ist, wie diese Frauen damit umgehen, diese Frauen, die nicht genug Öl dabei hatten. Anstatt, dass sie sagen, irgendwie, dass sie nach dem Bräutigam rufen und sagen, hey, Bräutigam, wir haben es total verschissen. Ja, wir haben es einfach falsch gemacht. Gehen sie zu den anderen, ja, und hoffen, dass die vielleicht für sie mitgedacht haben und dass die vielleicht Öl da haben. Und wisst ihr, so oft ist Glaube ein auswendig gelernter Glaube, aber es ist kein inwendig gelernter Glaube. Mein Glaube war ganz oft auswendig gelernter Glaube. Und ich habe das Gefühl, erst in den letzten Jahren wird es inwendig. Wahrscheinlich war auch vorher schon Gott am Wirken und ich habe auch da schon angefangen mit ihm zu leben. Aber manchmal denke ich mir, ich bin irgendwie noch gar keinen richtigen Glaubensschritt gegangen. Ja, weil ich merke, es sind so viele kleine Schritte, wo ich schon ins Straucheln komme, wo ich schon ins Zweifeln komme, wo ich schon denke, hey Gott, was willst du von mir? Ja, ich fühle mich total unsicher in dem, was ich jetzt hier tun soll und wie ich soll jetzt wirklich großzügig sein oder von dir erzählen oder diesen Weg einschlagen und diese Aufgabe annehmen. Und ich denke mir, hey, Gott, irgendwie traue ich mich nicht. Aber wohin geht man dann? Wohin geht man, wenn man Fragen hat? Wohin geht man, wenn man Probleme hat? Und ich glaube, es ist nicht schlecht, zu Christen zu gehen, vielleicht an der Stelle nochmal, ja. Es ist nicht falsch, mit Menschen zu reden. Es ist nichts, was Gott irgendwie verurteilt. Aber die Frage ist, wer ist für deinen Glauben verantwortlich? Wer ist für deine Beziehung zu Gott verantwortlich? Wer soll dir am Leben halten? Muss sich da irgendwie deine Partnerin, dein Partner drum kümmern, dass das funktioniert? Es ist gut, wenn man sich gegenseitig freisetzt, aber wer kümmert sich? Ja? Sonntag soll hier ein Prediger sein, der den Job macht, damit du wieder was für die Woche hast. In der Bibel heißt es mal andersrum. Das ist jetzt hier unpraktisch zum Ausleben, aber da sagt Paulus mal, jeder soll was mitbringen, ja? Jeder soll bereit kommen in Gottesdienst mit, ich habe eine Botschaft, weil Gott hat in mein Leben gesprochen. Wer ist derjenige, mit dem Gott eigentlich zu tun haben darf? Mit dir oder mit deinem Nachbarn? Mit dir oder mit Person XY von nebenan? Und wisst ihr, diese Frauen, sie sagen, hey, gib uns bitte das Öl, weil wir haben nicht genug, ja. Unsere Lampen sind am Erlöschen und die anderen sagen, hey, das können wir euch nicht geben, ja. Und es gibt Dinge, die kann niemand anders für dich übernehmen. Das kann niemand für dich machen, ja. Niemand kann deine Beziehung zu Gott pflegen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, als Kinder vielleicht noch irgendwie, als Eltern ist man da vielleicht in der Verantwortung, aber dann kommt eine Zeit, da bist du für dich selbst verantwortlich. Und so oft, und ich merke das in meiner Arbeit, streifen Menschen die Verantwortung von sich weg. Ja. Und sie denken irgendwie, ich bin nicht verantwortlich für mein Leben oder der muss sich jetzt drum kümmern oder da kommt jetzt jemand und der muss es dann machen. Und dann sind sie enttäuscht, weil ich sage, hey, das bleibt deine Verantwortung. Und es ist deine Verantwortung, dich um deine Beziehung zu Gott zu kümmern. Und das Spannendste finde ich, wie der Bräutigam diese Jungfrauen ablehnt. Ich habe als Kind so oft gedacht, dass ich vielleicht irgendwann vor Gott stehen könnte und dass er dann sagt, ich kenne dich gar nicht und ich völlig überrascht und traurig und frustriert bin, weil ich denke, nein, jetzt hat's mich getroffen. Ich glaube, das wird nicht so sein. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass man sich mit Gott irgendwann mal vor seinem Gericht treffen wird und dann völlig überrascht von der Antwort sein muss, weil eigentlich ist die Antwort von Anfang an klar. Das Problem dieser Frauen war, dass es kein echtes Kennen gab zwischen ihnen und dem Bräutigam. Sie haben sich vorbereitet, aber halt für irgendeine Hochzeit, ja? Für irgendeine Hochzeit, da reicht's auch, wenn der Sprit nicht reicht, versteht ihr? Da kann man auch mal zu spät kommen. Ja, da fährt man auch mit einem halbvollen Tank los. Und am Ende ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich persönlich? Herr, Herr, mach uns auf. Er aber entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ein Schüler hat letzte Woche in der Gruppe erzählt, ja, wenn er dann in den nächsten Jahren, irgendwie so hat er es gesagt, will er dann Christ werden. Und er ist noch nicht getauft, aber er will sich dann taufen lassen. Und habe ich gesagt, ja, also ich bin natürlich jetzt nicht Religionslehrer, deswegen immer auch im Respekt vor allen anderen Meinungen. Aber ich sag dann, ja, also wenn du meine Meinung hören willst dazu, ich habe da eine andere Meinung. Und dann hat er eben Fragen gestellt und ja, was denkst du und wie denkst du das und so. Und habe ich gesagt, also ich glaube, das läuft anders ab. Du kannst Christ werden. Das ist gar kein so ein Weg, dass du alles Mögliche machen musst, sondern das ist eine ganz wichtige Sache. Du kannst zu Jesus sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz und ich möchte, dass du hineinkommst. Und da war eine andere dabei, die hat gesagt, hey, wie kann man denn Jesus sein Herz geben? Das geht doch gar nicht. Aber wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Du kannst an jedem Tag neu sagen, Jesus, ich will für dich leben. Ich will für dich leben. Ich will nicht für mich leben, sondern ich will für dich leben. Und ich merke große Unterschiede an den Tagen, wo ich das mache, wo ich das ihm sage, wo ich es ihm nicht sage. Und so ist mein drittes Thema oder der dritte Gedanke. Wie steht's um deinen persönlichen Kontakt? Um deinen persönlichen Kontakt mit Jesus? Bist du bereit, um ihn mit einem freien Herzen zu umarmen? Und wenn du das nicht bist, dann gibt's da ganz viele Menschen, die helfen dir und dann gibt's die Möglichkeit zu beten und bereit zu werden. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht beschwert dich irgendwas, vielleicht bist du enttäuscht, vielleicht merkst du aber auch, du hast die falsche Haltung mitgebracht. Vielleicht hast du ein stolzes Herz. Heute ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, die Weihnachtszeit ist die Zeit, die du Gott weihen kannst. Und wo du sagen kannst, ich möchte diesen persönlichen Kontakt, alles andere ist für mich nicht so wichtig. Ich lasse mich nicht ablenken vom Weihnachtsstress, sondern ich gebe dieser Beziehung eine ganz neue Bedeutung. Und ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte dir die Chance geben, darauf zu antworten. Vielleicht hast du dich an irgendeinem Punkt wiedergefunden und du merkst, du bist enttäuscht, weil irgendwas nicht so eingetroffen ist. Vielleicht bist du die Person, die eigentlich mit dem halbvollen Sprit Gott nachfolgt. Oder vielleicht bist du auch von deinem Herzen her, hängst du eigentlich gar nicht wirklich an ihm, sondern du suchst in der Ferne nach was Gutem, obwohl das Gute nur aus Gott kommt. Und vielleicht fällt es dir schwer, deinen Tank zu füllen zu lassen von Gott. Vielleicht findest du keine Ruhe in deinem Herzen. Und wisst ihr, was gut ist? Dass Jesus nicht dasteht und sagt, hey, Edgebatch, ich will dir nichts geben, ich will deinen Tank leer lassen, ich will, dass du mit wenig Öl rumläufst, dass du, dass deine Beziehung zu mir so Larifari bleibt oder so leer bleibt, sondern er will dich füllen. Und wenn du sagst, ja, ich bin bereit, ich möchte neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich möchte neu ihm mein Leben weihen, ich möchte ihm neu mein Herz hinlegen, dann darfst du gerne heute deine Hand heben und dann will ich für dich beten. Ist da jemand da? Sagst du, Jesus, füll du heute mein Herz ganz neu. Richtest dich neu aus auf ihn. Danke, ganz viele. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du derjenige bist, der in unserem Leben was verändert und ja, wir wursteln irgendwie rum und tun unser Ding, Herr, aber oft vergessen wir, was für einen König wir eigentlich erwarten. Ja, was für ein Star da auf den roten Teppich kommen wird. Herr, und ich will dich bitten, Herr, dass mein roter Teppich wieder neu ausgerollt sein darf für dich. Dass ich bereit bin auf diesen Moment. Dass du mich hinweist, Herr, so wie du es heute Morgen schon getan hast, aber dass du mich hinweist auf Dinge immer wieder, die du anders haben willst. Herr, ich brauche diese Hinweise von dir, Herr. Sonst hebe ich ab oder sonst biege ich ab, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wenn wir uns auf dich einlassen, Herr, dass da neues Leben hineinkommt. Und so spreche ich neues Leben, neue Liebe für dich, neue Leidenschaft für dich, Jesus, aus über die Person, die das jetzt hier auch in ihr Herz holen wollen, die ganz bewusst gesagt haben, ja, Jesus, heute ganz neu, mein Herz soll dir gehören. Ich will dich bitten, dass du ja diesen Eifer, diese Sehnsucht nach dir noch größer machst und entfachst und dieses Feuer ja zu einem großen Feuer machst, zu einem großartigen Feuer, Herr. Aber dass wir auch lernen, Durststrecken auszuhalten, dass wir es lernen, wach zu bleiben, bereit zu sein für Momente und dass wir bereit sind auch für Ernüchterung, wenn wir ja mal wieder unsere Vorstellungen für wichtiger genommen haben als dich und deine Vorstellungen. Jesus, ich bete, dass du in unserem Herzen diesen Raum ausfüllst und diesen Königsplatz hast, Herr, dass du die Nummer eins bist. Und dass du unser Herz schmückst, dass es innerlich geschmückt ist, Herr, und voller Leben von dir, voller Liebe von dir. Amen.